PH on Wien. Herzlich willkommen beim Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Herzlich willkommen, am Mikrofon begrüßt euch Christian Berger und Gast in der heutigen Sendung ist Melissa Erkurt. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, super. Hallo.
Sie hat ein Buch geschrieben, das wahrscheinlich noch Wellen schlagen wird, hoffentlich. Generation Haram, warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben. Warum muss die Schule das lernen? Das ist ja gar nicht ihre Aufgabe, dass sie den Schülern eine Stimme gibt.
Na, die Schule soll sich an die Zielgruppe anpassen sozusagen und für die ausgerichtet sein, die sie besuchen, also Schülerinnen und Schüler und ihre das, was sie von daheim mitbringen. Und aktuell richtet sie sich einfach nur an Schüler, die daheim Eltern haben, die helfen können, die genug Geld haben, um Nachhilfe zu bezahlen, die genug Ressourcen haben. Und das ist aber nicht der Normalzustand von jedem Kind. Und dann, wenn die Schule sich nur an bestimmte Gruppen richtet, ist es ja auch logisch, dass nur bestimmte Gruppen den Bildungsaufstieg schaffen.
Aber das macht doch Schule immer schon. Das ist doch der Selektionsmechanismus der Gesellschaft. In unserer Gesellschaft geht es doch darum, die Leute auszuselektieren in der Schule und nicht sie zu fördern, oder?
Gerade die Schule sollte vielleicht so die einzige Einheit sein, wo das noch schaffbar ist, alle zu erreichen. Vor allem die Volksschule ist ja wirklich eine Gesamtschule noch, wo alle Kinder hingehen und es eine Durchmischung gibt. Und da sollten wir zumindest diese Institution nutzen, wirklich auch alle zu erreichen, wenn schon alle da sind. Wir haben ja auch eine Pflichtschulzeit in Österreich. Das heißt, es gibt Jahre, wo Schülerinnen einfach aus allen gesellschaftlichen Schichten in der Schule sind. Und es ist nicht gerecht, wenn wir aber Zeit von manchen verschwenden, weil wir nicht auf sie eingehen, ja? Weil sie es eh nicht schaffen können. Die sitzen da und geben sich Mühe, aber sie können den Aufstieg nicht schaffen, weil Lehrerinnen nicht ausgebildet sind, um auf ihre Ressourcen einzugehen, weil das System Schule ja eben auch aussortiert.
Ja, du selbst hast ja eine Bildungskarriere hinter dir schon und vielleicht auch noch vor dir. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Du bist relativ jung, sage ich jetzt einmal.
29, genau. Ich bin in Sarajevo geboren, in Bosnien, und im Zuge des Bosnienkrieges mit meiner Mama nach Österreich geflüchtet. Da war ich ganz klein und war also in Österreich halt das Flüchtlingsmädchen, muslimisches Mädchen, Migrantinnenkind.
Das war so in den 80er Jahren?
Nein, das war in den 90ern. Den 90ern, genau. Anfang der 90er, und wir waren auch die einzigen Migrantinnen in diesem Ort. Also es war nicht immer einfach, wir sind einfach aufgrund des Migrationshintergrunds schon aufgefallen, und ich habe einfach gemerkt, dass ich anders bewertet wurde als Mitschülerinnen ohne Migrationshintergrund und dass mich das auch in meinem Bildungsaufstieg mir Steine in den Weg gelegt hat und ich immer mehr leisten musste. Und ich möchte einfach nicht, dass ein Jahrzehnt später Schüler und Schülerinnen aufgrund ihrer Herkunft und ihrer Klasse, quasi ihre Klassenzugehörigkeit, noch immer genauso Steine in den Weg gelegt bekommen. Aber so ist es noch immer.
Also wie alt warst du ungefähr, wie du da...
Ich war ganz klein, 2 Jahre alt, genau.
Okay, das heißt, du bist dann schon vor der Schule, Kindergartenzeit in Österreich gewesen, mhm, und hast irgendwie was erlebt in der Volksschule, dann so mit 6 Jahren, oder?
Genau, im Kindergarten war ich in Österreich, habe nichts gesprochen, weil ich ein bisschen eingeschüchtert war von dem Deutsch. Weil daheim haben wir nicht Deutsch gesprochen und das hat mich etwas verwirrt, auch natürlich Kriegsvergangenheit, und das wurde ja nicht aufgearbeitet, auch wie wir es mit den jetzigen Geflüchteten machen. Die kommen nach Österreich und wir sagen Deutsch, Klasse, Deutsch lernen, aber vergessen, was, dass sie einfach keine psychologische Unterstützung auch bekommen sollten, weil das sind Menschen, die ein Trauma erlebt haben. Na, auf jeden Fall eben in der Volksschule hatte ich einfach, ja, ich musste mir einfach das selber alles, was die anderen von zu Hause mitbekommen haben, mir selber aneignen. Das heißt, den anderen wurde zu Hause vorgelesen, die haben Zugang zu Büchern bekommen. Das musste ich irgendwie selber versuchen auszugleichen. Und das habe ich geschafft, zufällig, ja, weil ich auch eine Volksschullehrerin hatte, die recht nett war und mich nicht aufgrund meiner Herkunft abgeschrieben hat. Aber ich musste halt immer mehr leisten, hatte ich das Gefühl. Und Schule konnte das nicht ausgleichen. Und wir verlassen uns noch immer drauf. Und ich finde, Schule muss ausgleichen, was daheim nicht passiert, weil die Kinder ja nichts dafür können, wenn die Eltern daheim keine Zeit haben, weil sie so viel arbeiten oder auch nicht die Deutschkenntnisse. Und im Gymnasium dann, ich habe es zufällig ans Gymnasium geschafft, viele Migrantinnenkinder wurden damals automatisch an die Sonderschule oder an die Hauptschule geschickt, weil man davon ausgeht, dass Mehrsprachigkeit ein Hindernis ist, obwohl es eigentlich eine Ressource ist. Und im Gymnasium war es dann auch immer so, dass es am Anfang hieß, na, du kannst froh sein, wenn du überhaupt eine 3 in Deutsch hast, weil das ist nicht deine Erstsprache, obwohl ich wusste, ich kann sehr gut Deutsch und meine Deutschschularbeiten waren ein sehr gut, das weiß ich jetzt rückblickend auch als Deutschlehrerin. Aber man hat mich halt in erster Linie als Migrantin gesehen und einfach anders bewertet. Und so wollte ich dann auch irgendwann Lehrerin werden, weil ich mir dachte, ich möchte eigentlich es anders machen bei meinen Schülerinnen und Schülern. Und auch ich hätte mir gewünscht, ich hätte eine Lehrperson gehabt, die selber Migrationshintergrund hat und versteht, wie das ist und mich nicht deswegen irgendwie in eine Schublade steckt.
Also das weiß man ja wissenschaftlich schon seit, sage ich, 40, 50 Jahren, dass Noten überhaupt nichts mit der Leistung der Schüler zu tun hat, sondern schlicht und einfach mit dem, wie die Lehrerinnen zu den Schülerinnen stehen. Weil wenn auf dieselbe Mathematikschule bei 2000 Lehrerinnen zwischen 1 und 5 beurteilen und die Beurteilung sich nur ändert, wenn andere Fotos dabei sind, also ein Mädchen statt einem Bub, dann sind bessere Noten, ein typisch autochtones Gesicht gegen ein typisch nicht aus dem Land stammendes Gesicht und schon verschiebt sich die Notenvergabe um mindestens einen Grad. Also das ist ja keine Neuigkeit, die man jetzt 2020 irgendwie plötzlich entdeckt, dass Migrantinnen und Schülerinnen, die nicht dem Bildungsbürgertum entsprechen, schlechter beurteilt werden. Was ist dann hier jetzt das Neue, das du in deinem Buch da herausgestellt
hast? Ja, für mich ist das ja der Skandal, dass ich nichts Neues sage und es hat sich einfach nichts geändert, obwohl Expertinnen seit Jahrzehnten darauf hinweisen. Und das ist der Skandal. Wieso ändert sich nichts? Ich glaube, weil es ja nur die Migrantenkinder sind, die es betrifft, weil es ja nicht unsere in Anführungsstrichen Kinder sind. Und das finde ich arg. Und deswegen habe ich versucht, Migrantinnenkindern eine Stimme zu geben, weil die werden nicht gehört. Und es ist anscheinend wurscht, dass die scheitern, weil es sind eh nur die. Und die regen sich ja nicht auf, weil die haben keine Plattform mehr. Die haben auch teilweise keine Stimme. Also sie werden nicht gehört, sie wissen auch nicht, wie sie sich artikulieren sollen. Und bei mir ist so, dass ich versucht habe, einfach aus ihrer Sicht, aus ihrer Perspektive, auch ich bin ja selber ein Kind, das quasi als Bildungsverliererin hätte scheitern sollen mit dieser Biografie. Und das ist, glaube ich, bei mir das Neue, dass erstmals jemand, der selber so eine Biografie hat, ein Buch schreibt, was sich mit Bildungsproblematiken auseinandersetzt. Wenn man sich anschaut, wer schreibt in Österreich über Bildungspolitik, dann sind das autochtone, eher bürgerliche Menschen. Wer macht in Österreich Bildungspolitik, dann sind das autochtone Akademikerinnen und Akademiker. Wer bildet angehende Lehrerinnen aus? Genau dasselbe. Wer unterrichtet auch? Genau dasselbe, wobei sich das Lehrerzimmer ein bisschen, das wird noch eher diverser sein als zum Beispiel die Ausbildner von Lehrerinnen und Lehrern. Und die Bildungspolitik ist dann sowieso teilweise sehr fremd der Lebensrealität der Kinder gegenüber. Das Neue bei mir ist einfach, wobei ich gar keinen Anspruch hatte, was Neues zu machen. Ich wollte einfach sagen, was ich beobachtet habe. Aber was ich sehe, die Reaktionen auf mein Buch sind, dass Migrantinnen mir schreiben, ganz viele Migrantinnen und Migranten, endlich sehe ich mich in einem Buch wieder. Endlich sehe ich, dass ich das, was ich erlebt habe, nicht an mir lag oder ich schuld bin, sondern dass das ein System ist.
Nicht alleine schuld.
Genau, das ist, viele glauben ja, ich dachte das damals auch, dass ich bin schuld, wenn mich Leute beleidigen aufgrund meiner Herkunft. Ich bin schuld, wenn irgendwie Lehrerinnen mich reduzieren auf mein Religionsbekenntnis. Ich dachte, ich muss das verheimlichen und verstecken, weil das was Schlimmes. Und das ist es aber nicht. Und das fehlt aber, dass Lehrerinnen und Lehrer wissen, wie sie umgehen mit Multikulturalität, wie sie umgehen mit Mehrsprachigkeit. Ich sage ja nicht, dass die Lehrerinnen schuld sind. Nur ich selber habe auch Lehramt studiert und das ist nicht lange her. Und ich habe auch nicht die Werkzeuge mitbekommen, um mit Alis und Fatimas und Jelenas auf ihre Ressourcen einzugehen, sondern quasi sie auszusortieren. Das wurde mir beigebracht.
Also du bist AHS-Lehrerin ausgebildet an der Universität. Das ist nicht für alle gleich.
Wobei
es gibt ja auch eine Lehrerinnenausbildung für die Pflichtschullehrerinnen,
genau,
die jetzt, etwas anders aussieht und sehr wohl sehr viele praktische Bezüge drinnen hat, auch in diesen Diversitätsfragen.
Das glaube ich nicht so, weil es gibt jetzt die Lehrerinnenausbildung neu. Das heißt, da wurde es angeglichen und das sehe ich, dass es ja eher ein bisschen an die AHS-Ausbildung angeglichen wurde und nicht umgekehrt. Also es ist jetzt weniger Praxis und NMS-Lehrerinnen berichten mir auch, dass sie vollkommen überfordert sind und einzelne Seminare, das reicht nicht. Also das waren Das ist alles so theoretisch, erzählen Sie mir.
Es ist zu wenig.
Es ist zu wenig und es ist zu theoretisch und es ist einfach, ja, eben wenn ich mir anschaue, auch den Lehrplan, auch die Begrifflichkeiten, in Deutschland gibt es den Lehrstuhl für Bildung und Erziehung in der Migrationsgesellschaft, das brauchen wir in Österreich auch. Dann würde ich sagen, das kann ich dann ernst nehmen. Aber so haben wir halt einzelne DAF-DATS-Veranstaltungen, die schieben wir halt irgendwo rein, ein bisschen Mehrsprachigkeit, ein bisschen multikulturelles Klassenzimmer, aber immer so einzelne Sachen. Aber es braucht einen eigenen Lehrstuhl dafür, wo wirklich sichergestellt wird, dass wir uns da um Integration kümmern, dass es da, also, dass es da Veranstaltungen gibt, die heißen vielleicht Integration, die heißen Selektion im Klassenzimmer, also quasi, wie man da vorbeugen kann. Wenn ich an mein Diplomprüfungszeugnis schaue, da stehen da ganz andere Dinge drinnen. Ja? Theorie und Praxis der Schulentwicklung. Naja, okay, das hat mir nichts gebracht.
Du hast also früh die Volksschule gemacht, du hast da das Gymnasium gemacht in Österreich. Eigentlich, wenn man mit 2 Jahren daherkommt, kann man nicht sagen, dass du eine Bosnierin bist, weil du bist da aufgewachsen in Österreich. Und hast alle diese Sachen erlebt. Aber auch die Haltung der Österreicherinnen gegenüber Nicht-Autochtonen, sage ich jetzt einmal. Und das hat deine Wut geschürt, weil das Buch ist irgendwie fast wie eine Wutrede, die ihn gar nicht aufhört, aber dich sehr betroffen macht offensichtlich von der ganzen Thematik. Vielleicht kannst du mal ein Stück daraus vorlesen, damit man ein Gefühl kriegt, mit welcher Sprache du hier die Sachen präsentierst.
Gern. So, das ist ein Auszug, da berichte ich, wie es mir damit ging, dass ich eine Schülerin, die jetzt wieder nicht genügend in Deutsch hat, also eine 5, wie es weitergehen soll, weil ich weiß, dass ihre Eltern jetzt kein Geld haben für Nachhilfe und ich plötzlich merke, ich weiß nicht, was ich den Eltern und ihr raten soll. Ich habe in meinem Lehramtsstudium aber nicht gelernt, wie ich Schülerinnen wie Julia unterrichte. Ich habe nur gelernt, wie ich Annas und Pauls unterrichte und mich dabei auf ihre zusätzliche Unterstützung von daheim verlasse. Im Prinzip habe ich also gelernt, wie ich Julias aussortiere, damit weiterhin hauptsächlich Kinder aus bildungsaffinen Familien das Gymnasium abschließen und alle anderen abgeschreckt werden. Wie soll sich Julias Familie Nachhilfe leisten? Das kann ich ihr nicht sagen. Für ein Mädchen wie Julia wäre eine kostenlose Ganztagsschule mit Betreuung, Kleingruppen die Rettung. Vielleicht schaffe ich es nicht, Julia abzuschreiben, weil sie mich an mich erinnert. Ich hätte damals auch nicht ans Gymnasium gehen sollen. Sogar mein Vater meinte, dass das nichts für mich wäre. Aber genau wie Julia wollte ich unbedingt. All das geht mir durch den Kopf, während ich die Schularbeiten austeile. Noch blickt Julia hoffnungsvoll durch den Raum. Sie scheint zuversichtlich, diesmal ein Genügen geschafft zu haben. Schließlich hatte sie doch geübt. Aber es hat wieder nicht gereicht. Obwohl ich bei der Benotung bereit gewesen wäre, alle Augen zuzudrücken, ihren individuellen Fortschritt zu berücksichtigen. Aber Julia macht doch immer erhebliche inhaltliche und grammatikalische Fehler. Sie schreibt der Mädchen. Ihre Sätze ergeben keinen Sinn. Der sprachliche Ausdruck ist der eines Mädchens, das erst seit kurzem in Österreich ist. Genau, dabei ist Julia hier geboren und aufgewachsen. Und ich als ihre Deutschlehrerin, sie ist schon 13, schaff's nicht in einem Jahr, das auszugleichen.
Ja, wie soll man in einem Jahr auch eine längerfristige Entwicklung verändern? Meistens dauert die Therapie so lange, wie die Verursachung gedauert hat. Ja, und in deinem Buch hier schreibst du so Kapitel wie Chancenlos von Anfang an, Bildungsalltag vom Kindergarten bis zur Matura, Österreich, der Rassismus und ich, ein Privileg, eine Heimat zu haben. Verschiedenste Aspekte, die du für dich offensichtlich identifiziert hast als ja, störend, behindernd etc. Du hast selbst gearbeitet ja im Biber, einer Jugendzeitschrift der wievielten Generation. Ursprünglich war es, glaube ich, das Magazin der zweiten Generation der Migrantinnen in Wien. Eine sehr engagierte Jugendzeitschrift. Und dort hast du auch schon Generation Haram einen Beitrag verfasst. Also es war, glaube ich, noch vor deiner Lehrerinnenzeit.
Richtig, ja. Da habe ich das Schulprojekt dort geleitet, 3 Jahre lang, und war an ganz vielen Wiener NMSen, und also neuen Mittelschulen unterwegs und ganz vielen sogenannten Brennpunktschulen, und habe da eigentlich erstens viel mehr gelernt als in meiner Lehramtsausbildung, was ja eigentlich ein Skandal ist, dass ich quasi privat in einem anderen Job mir das angeeignet habe, was mir die Uni hätte beibringen sollen. und habe da gesehen, was wirklich auch Probleme im Klassenzimmer sind. Zum Beispiel, das war damals 2016 ganz häufig, dass muslimische Burschen mit Haram rufen, das heißt im Islam verboten, ihren muslimischen Mitschülerinnen ja eine Verbotskultur auferlegt haben. Wenn die ein Leiberl anhatten, was ein bisschen ausgeschnitten war, dann hieß es Haram. Und auf den ersten Blick dachte ich halt, okay, ich bin selber Muslime, was sind jetzt muslimische Jungmachos, was ist da los? Und als man dann mit denen gesprochen hat oder ich mit ihnen gesprochen habe, habe ich gemerkt, die kennen sich eigentlich gar nicht aus im Islam. Die fühlen sich nur ziemlich verloren in Österreich, sehen keine Chance für sich außer dem Weg in die Arbeitslosigkeit und suchen sich da irgendeine verbleibende Macht. Und das war einfach quasi nach unten treten, in dem Fall die Macht über die Mädchen. Wir leben noch immer in einem Patriarchat, ja, und das Klassenzimmer ist der Mikrokosmos der Gesellschaft. Und auch da haben die Burschen das Sagen, auch in Österreich, auch österreichische Burschen, ja, versuchen den Turm anzugeben. Und da habe ich gemerkt, okay, dass die Lösung ist jetzt nicht, dass man sagt, die muslimischen Burschen sind schuld, sondern wie schaffen wir es, dass auch die das Gefühl haben, dass sie in Österreich was erreichen können, nämlich mit Bildung. Da müssten sie sich gar nicht flüchten in diese veralterten Rollenbilder.
Da müsste aber bei ihnen in der Kultur das auch einen Wert haben. Weil wenn es keinen Wert hat, dann ist es auch nicht erstrebenswert, da jetzt Bildung zu kriegen. Oder vielleicht die falsche Bildung zu kriegen, weil die Bildung ja nicht die aus dem Kulturkreis ist.
Also ich bin ja auch Muslime, es steht im Koran nicht, bildet euch nicht oder so. Es ist nicht so, dass Bildung keinen Wert hat bei Musliminnen und es gibt ja auch nicht die Muslime. Deswegen glaube ich, ist das eben auch ein Vorurteil, dass wir glauben, bei Muslimen ist das so, deswegen, die schaffen den Bildungsaufstieg nicht, weil die wollen das gar nicht und das ist das Problem. Deswegen ändern wir das System nicht, weil wir davon ausgehen, das ist ein Problem von den Migrantinnen. Die Wahrheit aber ist, wir geben ihnen nicht die Werkzeuge, es in Österreich zu schaffen und die Wahrheit ist auch, wenn du Mohammed heißt in Österreich, hast du es schwieriger, als wenn du Maximilian heißt und das ist in der Schule schon so. Und das geht durch die ganze Schullaufbahn, deswegen brechen sie auch häufiger die Schule ab, schaffen den Aufstieg nicht, weil sie eben neben struktureller Diskriminierung auch individuelle Diskriminierung erfahren. Ich weiß, viele Lehrerinnen wollen das nicht hören und sagen, was soll das heißen, wir sind keine Rassisten und Rassistinnen, das behaupte ich auch nicht. Aber ich glaube, wir alle haben Vorurteile internalisiert und wenn wir die nicht reflektieren, dann geben wir die weiter und wir sehen unsere Schülerinnen als Lehrerinnen jeden Tag und da passiert das manchmal, dass wir, ohne es zu merken, unbewusst Stereotype irgendwie auf sie ummünzen, merken es nicht und die leiden wirklich unglaublich drunter und da löst man Dinge aus, die man gar nicht vielleicht so mitbekommen hätte und Schülerinnen trauen sich dann auch oft nichts zu sagen und oft haben diese Schülerinnen ja auch nicht die Eltern, die dann kommen und sich beschweren, weil viele Migrantinnen, Eltern haben erstens keine Zeit, zweitens trauen sie sich nicht, dem Lehrer was zu sagen und sehen sich auch nicht befähigt quasi, also die Lehrerin ist da die Autoritätsperson, in vielen Kulturkreisen ist der Lehrer viel, viel mehr wert als in Österreich, da traut man sich gar nicht, was zu sagen. Also da gibt es wirklich niemanden, der für Migrantinnen einsteht in der Schule. Es gibt ja auch nicht irgendwie eine Stelle, wo man sich melden kann, wenn eine Lehrer dich diskriminiert oder so. Wir tun in Österreich so, als gäbe es keine Diskriminierung, als würden diese Migrantinnenkinder es einfach nicht schaffen, weil sie dümmer sind.
Aber es gibt ja auch auf der anderen Seite sehr wohl die Situationen, wo muslimische Kinder in Burm die Frau Lehrerin überhaupt nicht als Lehrerin akzeptieren, weil eine Frau hat ihr nicht, ihm als Mann nichts zu sagen. Also diese patriarchalen Strukturen, die vielleicht nicht aus dem Islam kommen, aber aus dem Kulturkreis, wo die herstammen. Das ist ja für die ein ziemlicher Cultural Clash, wenn sie hierher kommen. Und es ist doch einiges anders. Wie kannst du dir vorstellen, dass man damit umgehen kann?
Zunächst mal glaube ich eben, dass das wirklich Einzelschicksale sind. Ich hatte auch einen Schüler und einen Vater, Autochtonen, die geglaubt haben, dass ich nicht Deutsch unterrichten kann, weil ich Migrationshintergrund habe. Und ich komme jetzt aber auch nicht auf die Idee zu sagen, alle Österreicher sind so und alle Österreicher denken das. Und ich fordere jetzt, dass wir uns politisch damit auseinandersetzen. So. Also deswegen glaube ich, dass es gibt sicher vereinzelt Burschen, also die patriarchale Denkmuster internalisiert haben. Ich glaube nämlich alle Burschen und bei manchen ist es stärker ausgeprägt und die bräuchten, also entweder im Unterricht müssten wir mehr Zeit haben, um Rollenbilder zu besprechen, um Feminismus und Diskriminierung zu besprechen. Das kommt viel zu kurz in Österreich, da haben wir nicht einmal einen Unterrichts... Also wir haben ja, ich habe es ja selber versucht, du hast 50 Minuten Zeit und musst den Lehrplan durchbringen, wie sollst du dann so relevante Themen diskutieren? Und dann gibt es auch so wenig Vorbilder für diese Burschen, weil noch immer viele Lehrerinnen weiblich sind. Und wenn es Männer gibt, dann haben die keinen Migrationshintergrund. So, wo sehen sie sich halt nirgends vertreten. Also deswegen, sie sind genauso positiv beeinflussbar, wie sie negativ beeinflussbar sind, nur versuchen wir sie ja gar nicht positiv zu beeinflussen, weil wir finden die Zeit nicht dafür oder wir haben sie eh abgeschrieben. Das heißt, natürlich fallen sie dann quasi ins Negative.
Also sehr, als ich das Buch gelesen habe, habe ich einiges gelernt, vor allem über unterschiedliche Sicht- und Zugangsweisen, die du beschrieben hast aus deiner Erfahrung heraus, die natürlich eine andere ist als meine, der ich hier 60 Jahre in Österreich lebe. Und ja, man kann also aus dem Buch einiges lernen darüber, wie auch Migrantinnen oder Menschen in diesen aus diesen Kulturkreisen denken und wo die Bemühungen sind. Du hast auch zum Schluss Ziele formuliert, wo du so anregst, was vielleicht nicht schlecht wäre, wenn wir da tun würden. Und ja, was würdest du meinen, dass erforderlich ist?
Wir dürfen uns einfach nicht mehr auf die Eltern verlassen. Die Schule richtet sich eben noch immer an Kinder, wo die Eltern bestenfalls quasi die Mama daheim helfen können. Das ist nicht nur diskriminierend, das ist auch sexistisch. Und wir dürfen das nicht mehr auslagern an die Eltern. Deswegen sage ich, Ganztagsschule wäre mal eine Forderung. Und zwar nicht eine, die noch immer klingt nach Strafe. Da schreien dann die ganzen bürgerlichen Eltern auf. Na, ich will nicht, dass mein Kind dahin geht. Das verstehe ich. Nämlich, weil die, so wie sie jetzt konzipiert ist, würde ich das auch nicht wollen, hätte ich Kinder. Weil das ja eher sowas ist wie Schule nochmal am Nachmittag, ja. Wir bräuchten aber Theaterpädagogik, Musikinstrumente, Sport. Also das, was die bürgerlichen Kinder sowieso dann privat machen am Nachmittag, müsste es für alle geben, ja, weil das ist quasi privatisiert aktuell, was ja arg ist, ja. Es müssten alle Zugang haben zu diesen Ressourcen und deswegen müsste die Ganztagsschule wirklich so konzipiert sein, dass auch die gut bürgerlichen, gut situierten Eltern ihre Kinder da gern sehen würden, weil sonst haben wir immer nur die billige Version für die Migrantinnenkinder und das setzt ja auch ein Zeichen, dass sie nicht genauso wert sind. Also da muss der Max genauso gern hingehen wie die Hülya zum Beispiel. Das ist also eine Sache, die ich fordere. Ich fordere viele, aber das ist eine, wo ich glaube, das wird so viele Probleme lösen. Und dann die andere ist, die Lehrerinnenausbildung muss sich wirklich mehr an einen neuen Normalzustand orientieren. Der ist nämlich, dass Kinder andere Herausforderungen mitbringen, andere Ressourcen mitbringen, als es uns beigebracht wird an der Uni. Ja? Und wir müssen einfach unsere Lehrerinnenausbildung an diese Kinder anpassen. Da habe ich eben diesen Lehrstuhl, den in Osnabrück zum Beispiel vom Aladin Elmar Falani, der hat den jetzt inne. Könnten wir genauso aus Deutschland für Österreich übernehmen? Wieso? Also wieso nicht, frage ich mich. Das sind so zwei Sachen, wo ich hoffe, dass es politisch nicht scheitern würde, aber an der Ganztagsschule haben sich schon viele die Zähne ausgebissen.
Ja, aber das ist eine andere Schule. Da geht es ja gar nicht nur um die Von-Bis-Geschichte der ganzen Betreuung. Und das ist ja nicht nur eine Frage der Migrantinnen oder Nicht-Migrantinnen, sondern das geht ja quer durch die Klassen. Also das betrifft ja Arbeiterkinder, die keinen bildungsnahen Elternhaus haben, genauso wie es eben migrantische Kinder gibt. Also die haben dann vielleicht nur doppeltes Problem.
Genau, nur die werden nicht gehört. Wir hören die bürgerlichen Eltern, die sagen, wir wollen das nicht, wir wollen selber entscheiden, was unser Kind am Nachmittag macht. Aber wir wissen, in Österreich wird Bildung vererbt. Das heißt, die haben sowieso schon gewonnen. Die sind geboren in diesem Elternhaus, was schon akademisch ist, und die haben schon gewonnen. Und trotzdem geht die Schule dann noch einmal nur auf sie ein, sozusagen, auf die eh schon Gewinnerinnen und Gewinner. Und irgendwer hat einmal gesagt, ich glaube, das war Herr Elmar Falani, wir müssten uns eigentlich an dem Worst Case orientieren, quasi dem Mädchen mit Migrationshintergrund aus einer sozioökonomisch schwachen Familie. Die Schule muss auf sie ausgerichtet sein und dann klappt es für alle. Und wir machen das gerade umgekehrt. Wir orientieren uns an einem Paul, der Akademikereltern hat. Und deswegen funktioniert es nicht. Und deswegen geht das schon über Generationen, dass die immer gleichen Leute den Aufstieg schaffen und die immer gleichen den Aufstieg nicht schaffen.
Dann könnte es doch sein, dass das nicht daran liegt, dass die einzelnen Personen so sind, sondern dass das gesamte Gesellschaftssystem eigentlich darauf ausgerichtet ist, dass die Schule genau diese Funktion hat, die sie hat.
Ich hoffe es nicht. Deswegen, mir geht es wirklich um die Schülerinnen und Schüler. Und ich hoffe, dass die Politikerinnen und Politiker eben auch ihre Lebensrealität anerkennen und nicht nur, weil sie in ihren Kreisen nicht vorkommt, ja, weil es ihren Kindern, ihren Enkelkindern, ihren Nichten und Neffen ihr wurscht sein kann, die schaffen es sowieso, es ihnen auch egal ist. Also ich hoffe, dass es wirklich nur daran liegt, dass man vielleicht nicht sich bewusst ist, wie schwer es manche haben, aber spätestens jetzt mit Corona muss es auch der Letzte mitbekommen haben, dass nicht alle dieselben Startbedingungen haben.
Ja, das ist, glaube ich, offensichtlich geworden und man glaubt halt auch, dass man dann mit technischer Ausrüstung das wettmachen kann. Aber ich denke mal, dass diese Unterschiede nicht ausgeglichen werden, bloß weil jemand einen Laptop dann hat, mit dem er dann in einer Einzimmerwohnung mit der Familie und allen anderen Kindern gleichzeitig sitzen soll und arbeiten. Das geht einfach nicht. Auch wenn man sagt, ja, man tut da jetzt was in der Technik. Und was dann übrig bleibt, ist nur die Frage, wo nehmen wir diese Menschen her, die diese Kompetenz und diese Haltung haben im Lehrberuf?
Ich glaube, das war ja lange dieses Argument, es gibt einfach keine Frauen. Das war ja früher, deswegen gibt es keine Chefinnen, weil es gibt ja keine Frauen. Ich glaube, das macht man jetzt mit Migrantinnen, sagt man, es gibt sie einfach nicht. Na, da muss man sie halt suchen, da muss man sie extra motivieren, da muss man extra sagen, es gibt Stellenausschreibungen in Deutschland, da steht Menschen mit Diskriminierungserfahrungen bevorzugt, ja. Das finde ich super. In Österreich wäre das ja unmöglich, da gäbe es gleich einen Shitstorm. Aber so würde man die Leute kriegen, weil wir müssen uns bewusst sein, Migrantinnen schaffen den Bildungsaufstieg seltener. Und wenn sie es dann mal schaffen, haben sie das Gefühl, sie müssen in gut bezahlte Jobs, ja. Weil sie müssen dann ja auch die Eltern unterstützen finanziell, die Geschwister, die es vielleicht nicht geschafft haben, sie sind dann oft die Einzigen. Und dann machen sie eher was anderes. Und Lehrerinnen, der Job ist nicht gerade so gut bezahlt in Österreich und hat auch nicht wirklich ein hohes Ansehen. Wenn wir das steigern würden, wenn wir das ändern würden, dann hätte man auch eine Durchmischung und konkret auch Leute mit Migrationshintergrund ansuchen. Ich bin ja auch der Überzeugung, wenn es mehr Direktorinnen gäbe und Schulleiterinnen mit Migrationshintergrund, würde das auch einiges verändern. Also es reicht nicht nur, wenn quasi ein paar Einzelne im Lehrerzimmer Migrationshintergrund haben, wenn auch die Führungselite, wenn auch die Bildungspolitik mit gutem Beispiel vorangeht, ein Bildungsminister, jemand wäre, der Ali oder Mohammed heißt, aber das darf man ja in Österreich gar nicht aussprechen. Das ist ja undenkbar.
Wer mehr zur Problematik wissen möchte, dem sei empfohlen Melissa Erkurt, Generation Haram, erschienen im Zollner Verlag. Da kann man sich einlesen in die Sichtweise von Migrantinnen und vielleicht auch ein bisschen Migranten, aber vor allem, glaube ich, die weibliche Form. Und die Probleme, die da im Bildungsweg auftauchen. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Melissa Erkurt.
Dankeschön.
PH on Wien. Herzlich willkommen beim Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.